Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der Mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1:1 Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
Ja, wo ist denn hier das richtige Kanal? Ach so, eins weiter. Ach, das ist hier, weil es aufgenommen wird, oder? Ja, ja. Aber ich meine, dieser Platz hier ist einer, wo jetzt... Ja, egal. Okay.
Ach so, das ist der Kopfhörer. Hallo.
Hallo. Jetzt.
Hallo?
Ja. Ja, hallo. Ach, du hast noch so einen anderen Kopfhörer hier vom...
Ja, ich hatte den anderen noch.
Vom Zuhören, ne?
Ich bin jetzt so ganz unbedarft einfach irgendwie an den... Oh, es ist noch ein Tisch frei. Den
okay.
Können Sie jetzt nehmen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich...
Wie das Macht nichts. Wir werden schon uns unterhalten. Meine Kollegin sitzt da. Kannst du noch mal ein Foto machen? Ja, du musst, guck mal, hier steht so eine Sekundenzahl. Und dann musst du drauf aufpassen, bis das weg, also einen Augenblick länger, ruhig halten. Ich glaube, das zählt runter. Wenn du noch mal so und. Huch, Gott, Entschuldigung.
Nee, das war ich glaube, das ist Kabel.
Also gleich gibt es ja einen Gong. Achso, hast du schon gehört, ne? Es gibt einen Gong und dann geht es offiziell los.
Okay.
Aber wir können ja auch schon anfangen. Wie bist du hierher gekommen? Was hat dich hierher getrieben, so in diesem Format?
Ein Freund arbeitet hier und hat mir davon erzählt. Und jetzt bin ich ganz total einfach hier allein hergefahren. Schnell.
Ja, es ist echt eine lustige Idee, ne?
Ja, absolut. Also, es ist so viel, aber auch, dass ich noch gar nicht den Überblick gefunden habe, weil es so schnell war, was es alles gibt. Also, ich bin total gespannt.
Ja, danke. Es gibt so viel verschiedene...
Ich habe da länger drauf gedrückt, aber...
Hast du ein Video aus Versehen gemacht?
Ich habe einfach länger drauf gedrückt. 2 Sekunden. Und dann
ja, alles gut. Jetzt geht's los.
Wow.
Also das Oberthema ist ja hier, ist ja Corona. Mhm. Damit habe ich auch jetzt gar nichts zu tun. Sondern es geht ja allgemein um verschiedene Facetten und Perspektiven im Gesundheitswesen, wie überhaupt mit Patienten und Krankheit und so weiter umgegangen wird. Mhm. Und ich arbeite für einen Verein, der Patienten berät zu allen Fragen, die auftauchen können. Und der Schwerpunkt ist aber zu beraten bei Beschwerden und bei vermuteten Behandlungsfehlern.
Okay.
Und eigentlich ist das so ein Thema, wo jeder weiß, das ist mir auch schon passiert. Oder ich kenne jemanden oder bei meiner Oma. Oder also jeder scheint irgendwie schon mal davon gehört oder betroffen zu sein, dass mal was nicht so gut klappt. Also es müssen ja nicht immer gleich jetzt so schwerwiegende Fehler sein, aber passieren halt viele Dinge, wo man dann als Patientin oder Familie echt aufpassen muss. Also jemand, der gar keine Angehörigen hat und im Krankenhaus liegt, ist ganz schön verraten und verkauft.
Ja. Kommen denn Leute eher zu Ihnen, die sozusagen schon akut betroffen sind, oder gibt es auch, also wie ist denn so die Anfragequote von Menschen, die auf Sie zukommen? Sind das Leute, die vorsorgen, oder sind das eigentlich Leute, die schon sozusagen Probleme haben?
Also jetzt ist es so, dass wir schon seit langer Zeit nicht mehr finanziert sind und deshalb haben wir gar keine Beratungsstelle und jetzt keine regelmäßigen Sprechzeiten. Das ist sehr schade, weil als wir das noch hatten, waren es hunderte von Anfragen jeden Monat. Also der Bedarf, sich zu informieren, ist groß und Menschen übernehmen damit ja dann auch Verantwortung. Also dass sie, meinetwegen sagt der Arzt, schlägt der Arzt oder die Ärztin vor, weiß ich nicht, was so beliebt ist, eine Wirbelsäulen-OP wegen Bandscheibe, sind dann häufig schnell die Indikationen gestellt, das operieren zu lassen und sich dann nochmal zu informieren über Alternativen. Das kann man jetzt ja dann auch bei der Krankenkasse mal nachfragen, aber das ist dann, glaube ich, ganz ratsam, oder sich dann schlau zu machen, was man alles nochmal fragen sollte. Also wenn der Arzt jetzt meinetwegen sagt, gehen Sie mal ins Krankenhaus XY, sich dann nochmal zu informieren, ob das Krankenhaus XY überhaupt qualifiziert ist, solche Eingriffe zu machen, oder ob das Krankenhaus von dem Arzt empfohlen wird, weil vielleicht sein früherer Chef da arbeitet oder dass es irgendwie eine Verbindung gibt, die jetzt gar nichts mit der fachlichen Qualifikation zu tun hat. Und ja, also da kommen dann durchaus viele, die sich beraten lassen wollen über was Konkretes, aber wo noch nichts passiert ist. Mhm. Und genauso viele, die Vermutung haben, dass was falsch gelaufen ist. Und das sind dann meistens auch schon schwerwiegendere Fehler, die passiert sind. Also falsche Diagnose gestellt oder nach einer Methode operiert, die nicht mehr der Stand ist, der heute dafür in Frage kommt. Also es gibt ja so dann Standards im Behandlungsverlauf, oder Infektion ist auch ein großes Thema. Und dann gibt es natürlich viele Beschwerden auch über Entscheidung von Krankenkassen.
Ja, wollte ich gerade fragen, eher finanzielle Themen, oder? Dass man eine Behandlung vorschlägt, die vielleicht billiger oder teurer ist, je nachdem, was man gerade für ein
hinter, ja, was man verfolgt als Arzt.
Genau, ich meine, die meisten sind ja Kassenpatienten und wenn dann was empfohlen wird, muss man das ja nicht selber bezahlen, aber Krankengeld ist dann so ein Thema, ne? Dass Krankenkassen dann oft Druck machen, wenn Menschen länger krank sind, dass sie anfangen anzurufen, was sie zum Beispiel gar nicht dürfen. Aber das ist dann so eine beliebte Methode, dann zu sagen, jetzt müssen sie aber dann mal wieder zur Arbeit und ab Montag können sie wieder oder müssen mal zum medizinischen Dienst. Also da machen die schon sehr, sehr viel Druck. Mhm. Und das ist dann ja nicht so einfach, sich dagegen zu wehren, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Mhm. Naja, oder dass die eine Reha abgelehnt wird oder irgendeine andere Hilfsmittel oder so. Da gibt es über Krankenkassen dann mindestens genauso viel Beschwerden, mhm, jetzt über Ärzte.
Ja. Was ist denn das dann eigentlich, was sind das für Menschen, die dann da arbeiten, zuständig sind? Sind das Rechtsberater oder sind das
bei
auch
uns
Ärzte?
Jetzt? Ja. Also als wir noch eine gut ausgestattete Beratungsstelle hatten, hatten wir eine Juristin und eine Ärztin, mhm, und eine Sozialarbeiterin. Das ist natürlich dann wirklich toll, weil man dann das auch wirklich bewerten kann, ne? Wenn, mhm, jemand kommt und was behauptet, dass man dann die Krankenunterlagen dazu angucken kann. Und
ja, genau, da muss auch eine Recherche erfolgen irgendwie.
Ja, ja,
oder?
Genau.
Ist
genau,
das dann pro Einzelfall oder ist es dann eher, also ich berate sozusagen auf einen Standardfall jetzt nicht, aber halt auf einen bestimmten Fall hin oder recherchiere ich mit und helfe nach, was ist da los?
Ja, man muss mal ganz individuell gucken, ne? und die Sachen dann zusammensammeln, wenn da jetzt mehrere Krankenhäuser beteiligt sind oder mehrere Ärzte. Das ist dann schon aufwendig, weil selbst bei dieser Frage Einsicht in diese Behandlungsunterlagen zu nehmen, meinen viele Ärzte, das sei ihr Eigentum und das geht den Patienten nichts an und geben das nicht raus, obwohl man, mhm, da schon seit, weiß ich auch nicht, seit Anfang der 70er Jahre, glaube ich, ist das die richtig geklärt, dass die Unterlagen den Patienten gehören und, ja, die Originale müssen sie behalten. Mhm. Die dürfen sie gar nicht rausgeben, aber Kopien natürlich.
Ja.
Und ohne das kann man ja jetzt dann keinen Fall bewerten, wenn man nicht die Krankenunterlagen dazu sich angucken kann.
Mhm.
Das ist dann langwierig und das ist auch schwierig, wenn jetzt so ein Verdacht im Raum steht und der Patient dann merkt, man kommt da nicht weiter, die Unterlagen kommen nicht an Land und die Versicherung von dem Arzt blockt ab oder ist nicht einverstanden, das so außergerichtlich zu klären. Mhm. Dann verhärtet sich also der Verdacht bei den Betroffenen, da ist bestimmt, haben die was zu verbergen oder wollen das unter den Teppich kehren. Und oftmals ist das dann gar nicht so. Also dann ist es vielleicht nicht gut geworden, das Ergebnis der OP oder was auch immer. Aber es liegt dann gar nicht an dem Verhalten des Arztes oder da hat gar keinen Fehler gemacht, sondern da hat sich dann ein Risiko verwirklicht, was, na, Schicksal nennt man das dann, oder was durch die Krankheit bedingt ist. Aber wenn dann diese Phase, das aufzuklären, 2 Jahre dauert oder 3, mhm, dann ist das ganz schwierig, da noch selber offen für andere Ursachen zu sein und das dann zu akzeptieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Deshalb versuchen wir immer, das dann möglichst schnell aufzuklären. Aber wenn was bei Gericht ist, zum Beispiel, hat man da ja überhaupt keinen Einfluss darauf. Mhm. Also gestern habe ich zum Beispiel gerade eine Frau beraten, die ist 80 und die hat ihren Mann verloren durch so eine Herzkatheteruntersuchung, die wohl nicht nötig war. Und da läuft auch jetzt ein Gerichtsverfahren schon, ich glaube, das 3. Jahr. Und die meinte dann gestern, die warten ja nur, bis ich auch ins Gras beiß und dann muss keiner mehr dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und das kann ich auch verstehen, dass das total belastend ist, ne? Wenn man
ja,
dann
klar,
selber schon so alt ist. Aber ich konnte ihr auch nichts dazu sagen, weil man kann das dann ja nicht beschleunigen, das Verfahren.
Ja.
Ja, das sind dann irgendwie schwierige, ja, Fälle, mag ich jetzt nicht sagen, aber ja, Sachverhalte.
Ja, und ist das, die Patientenvereinigung, ist das ist ein Verein oder ist es eine, was ist das,
ja,
für eine Institution?
Also wir sind ein eingetragener Verein, haben nicht so viele Mitglieder und jetzt auch, wie gesagt, gar keine Förderung für das Thema. Und es gibt jetzt so eine bundesweite Organisation, Unabhängige Patientenberatung, Deutschland heißen die. Mhm. Und da kann man aber nur telefonisch sich melden und die sind so Callcenter-mäßig organisiert. Also die können nicht mehr gucken, wirklich nach dem Sachverhalt, was passiert ist. Die können sich nicht mit jemandem wirklich hinsetzen und das begleiten. Also das ist wirklich schade, weil es gab vorher so eine Struktur von Beratungsstellen, die sich zusammengeschlossen hatten, aber im ganzen Bundesgebiet so verteilt waren von so Vereinen und den Verbraucherzentralen. Mhm. Und das ist aber ausgelaufen und die Krankenkassen haben das neu ausgeschrieben, weil das fördern die Krankenkassen, diese Art von Beratung. Und ja, die Ausschreibung hat dann so ein medizinisches Callcenter-Unternehmen gewonnen. Also denen geht es wirklich gar nicht inhaltlich um dieses Thema. Die machen das nicht, weil sie das wichtig und notwendig finden, dass Patienten irgendwie eine eigene Stimme bekommen, sondern ja,
ein Produkt, was man am Telefon verkauft.
Ja, ja, genau, so ungefähr.
Aber dann, wie frage ich das denn nach oder wie, was für eine Gegenleistung erfolgt denn dann? Das bezahlt dann die Krankenkasse, wenn ich ein Anliegen habe und ich werde jetzt beispielsweise an Sie oder an dieses Callcenter verwiesen. Das bezahlt die Krankenkasse oder?
Naja, unabhängige Patientenberatung, die sitzt jetzt in Berlin und die kriegen ein Jahresbudget und verteilen das auf ihre Mitarbeiter, die diese Beratung dann machen. Also der Patient kriegt davon jetzt ja nichts mit, wenn man da anruft.
Okay, wenn ich jetzt da anrufe, muss ich nichts zahlen. Sozusagen,
genau.
Es ist da, es ist ein Angebot und ich kann es nutzen.
Genau. Und die bieten das auch in mehreren Sprachen an. Und eine frühere Kollegin von uns, die Juristin, die arbeitet da auch jetzt. Also da arbeiten durchaus auch qualifizierte Leute. Aber wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass für die Beratung von Menschen, die so gekränkt sind und denen so etwas widerfahren ist, die einen gesundheitlichen Schaden erlitten haben, braucht das mehr als eine telefonische Beratung. Da muss man sich hinsetzen oder auch nach 2 Jahren noch wissen, wenn die Patientin anruft, was das vor 2 Jahren war.
Ja.
Und wenn man da anruft, hat man halt immer einen anderen Menschen am Apparat.
Ne? Ja, genau. Wie viele Fälle haben Sie denn so? Also was hat man da von einer Schlagzahl mehr oder weniger an Leuten, die da anrufen oder wie lange?
Bei der Beratung?
Wie lange dauert es mitunter?
Also ich habe neulich mal selber da angerufen, weil ich mal wissen wollte, wie das da funktioniert. Und ich glaube, es hat 3 Minuten gedauert mit verschiedenen Tastenkombinationen, die ich erstmal wählen musste, ehe ich eine menschliche Stimme am Telefon hatte. Beziehungsweise hatte ich dann nicht mal jemanden, sondern kam dann in die Warteschleife. Also drücken Sie die 1, wenn Sie ein rechtliches Problem haben, drücken Sie die 2, wenn Sie ein medizinisches Problem haben, drücken Sie die 3, wenn Sie nicht wissen was. Und dann, also das ist so eine hohe Hürde für viele, die nutzen das dann gar nicht.
Ja.
Weil es ist ja so, dass viele haben nicht gleich ein Bild dazu, was ihnen passiert ist. Also die Menschen, die so eine Beratungsstelle kontaktieren wollen, die sind erstmal in Not und haben jetzt nicht schon sortiert, um was es wirklich geht. Und man muss dieses Anliegen dann erstmal rausfinden. Also es ruft zum Beispiel jemand an und sagt, ich kriege kein Krankengeld mehr. Das ist so der Anlass. Aber wenn man dann eine Weile spricht, woher kommt das, warum kriegen Sie Krankengeld, kommt vielleicht am Ende raus, er ist krank zu Hause, weil der Arzt vorher Mist gebaut hat. Und dann ist das ja eine ganz andere Beratung, als wenn man jetzt nur zu diesem Krankengeld berät.
Ja.
Aber zu dem Punkt, vermute ich, kommen diese Callcenter-Agenten gar nicht.
Ja.
Weil die hören die Frage, die beantworten das, fertig.
Und dann ist es kurz erledigt.
Ja. Da läuft dann auch immer so eine Uhr, wie viel in der Schleife sind, haben wir gehört, also in diesem Raum, wo die dann sitzen. Das ist schade, dass die Krankenkassen diese Entscheidung getroffen haben und das ist keine gute Beratungsqualität.
Und Sie sind jetzt gerade im Moment an dem Punkt, dass keiner zu Ihnen kommen kann? Oder
ja, wir widmen uns jetzt anderen Themen. Also wir arbeiten jetzt im Moment an dem Thema Barrierefreiheit in der gesundheitlichen Versorgung, weil zum Beispiel jetzt für mich mit dem Rollstuhl ungefähr gut 2/3 der Arztpraxen sind gar nicht erreichbar.
Ja.
Stufen oder kein Fahrstuhl und spätestens bei der Toilette hört es auf eigentlich, weil so kleinere Arztpraxen, die ja oft dann in so Mehrfamilienhäusern sind, in so einer Wohnung, dann kommt, da komme ich dann nicht auf die Toilette.
Ja, ja, klar.
Und naja, dieses Thema Barrierefreiheit haben wir jetzt für die Medizin und auch für Kultur sind wir jetzt dabei, das zu erheben.
Mhm.
Und da ist es natürlich schon besser, würde ich sagen. Also man kommt auch nicht in jedes Kino und nicht in die Kammerspiele mit den Treppen und so.
Ja.
Aber Kampennagel zum Beispiel ist ziemlich gut aufgestellt. Und das Ernst-Deutsch-Theater zum Beispiel hat immer Vorstellungen in Gebärdensprache für Menschen, die nicht hören können. Und so versuchen wir, die Sachen jetzt zu recherchieren. Und dann gibt es jetzt bald eine Website dazu, damit man sich informieren kann, je nachdem, was man da braucht.
Ja.
Und das jetzt für die Kultur zu machen, macht natürlich mehr Spaß, als sich immer mit den Ärzten und diesem Medizinbetrieb rumzuschlagen.
Ja, sondern erstmal eine Grundlage überhaupt zu schaffen, dass alle gleichwertig oder mit der gleichen Art irgendwie Zugang haben zu Institutionen.
Genau, also eigentlich sagt das ja unser Sozialgesetzbuch, dass jeder Mensch, ob jetzt mit Behinderung oder nicht, einen leichten Zugang haben muss zur Medizin.
Ja.
Und wenn es zum Beispiel überhaupt hier in Hamburg keine Praxis gibt, die so einen Lifter haben, womit man sich so umsetzen kann, ne? Wenn man jetzt irgendwie einen hohen Querschnitt hat, dass man dann so eine Hilfe hat zum Umsetzen. Keine einzige Praxis hat das, dann muss man halt
das Krankenhaus gehen. Das ist nicht vorgeschrieben, sowas wie beispielsweise in Restaurants mit einer bestimmten Größe, dass ich da einen Behinderten-WC haben muss.
Nee.
Oder so.
Nee,
das ist für Arztpraxen nicht vorgegeben.
Mm-mm.
Eine bestimmte Ausstattung,
mm-mm,
wie ich. Das ist absurd.
Ja, und darüber machen sich die Ärzte viel zu wenig Gedanken. Und ich meine, der demografische Wandel wird das dann über kurz oder lang aber erzwingen. Ne? Weil
immer ältere Leute da sind. Mehr. Ja.
Was machen Sie denn so
beruflich? Architektin.
Ah, das ist ja gut.
Und ich habe mit dem Thema oft zu tun, also mit Barrierefreiheit. Und ich plane viele Restaurants.
Aha.
Und ich bin immer wieder erstaunt, wie es doch irgendwie dann den Kunden oder Bauherren gelingt, um das Thema rundherum zu kommen.
Ja.
Also es geht manchmal wirklich schwierig, aber oder fast gar nicht, aber es ist, ich kann mich an nicht so viele erinnern, wo es am Ende wirklich der Fall war, dass es auf Biegen und Brechen jetzt die Behinderten-WC eingesetzt wurde, weil es irgendwie eine Lösung gegeben hat oder ein Aufeinanderzukommen. Also es ist so ein bisschen, es ist ja schon echt ein schwieriges Feld und ich denke da halt auch immer wieder drüber nach, wenn mich das Thema berührt, ich sehe das irgendwie an, aber viele denken drüber nicht nach, also auch die Bauherren nicht, dass man
und das sind ja auch
selber auch mal mit dem Motorrad einfach einen Unfall haben kann oder wenn es blöd läuft.
Ja. Naja, aber das ist dann, hat dann auch sicherlich auch mit den Quadratmetern zu tun.
Absolut,
ne?
Das ist es ja, wie in welchem Verhältnis steht das Ganze. Und da sind natürlich einerseits die Vorgaben sehr, sehr streng und gleichzeitig ist aber das Feld, wie ich das aufweichen kann, auch wieder sehr, sehr weich.
Also gibt es da Vorgaben?
Klar, ich habe ja eine Größe, für die ich einen Behinderten-WC bauen muss.
Nee, das meine ich nicht, sondern gibt es Vorgaben für einen Restaurantbetreiber?
Ja, theoretisch ja, anhand von Sitzplätzen wird es bemessen.
Okay.
Das ist von Stadt zu Stadt und von Bundesland zu Bundesland anders. Also ich kenne es aus München und hier in Hamburg habe ich es jetzt auch ein bisschen anders erlebt und war überrascht, dass da nicht mal nachgefragt wurde. In München war man das sehr, sehr hinterher. Also da war es so, dass ich dann eigentlich mit den Bauherren direkt zu demjenigen in der Baubehörde gegangen ist, der dafür zuständig war, um zu erklären, das ist jetzt ein Bestandsgebäude, wir haben nur Stufen und Treppen, wir haben schon vom Denkmalschutz kaum die Möglichkeit, irgendwas zu ändern und am Ende wäre wirklich kaum noch Platz, wenn wir das jetzt machen würden.
Ja.
Das war sozusagen, das waren Wege, die man da erfüllen musste und das war hier in Hamburg nicht der Fall bislang.
Mhm. Ja, interessant.
Noch nicht so, also mich hat es noch nicht so berührt, sagen wir es mal so.
Ja.
Da laufen aber auch die Behörden anders, als das jetzt in München war. Deswegen kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ja, aber manchmal wäre es ja auch schon mal gut, wenn man irgendwie nicht vielleicht unbedingt diese 2,40 Meter mal 2,40 Meter hätte, sondern auch so, dass man aufeinander zugeht, dass man so ein bisschen so dieses amerikanische Prinzip hat, dass erstmal grundsätzlich mehr Platz in den WCs ist für alle.
Naja, es wäre ja in vielen WCs, wo es jetzt mehrere Kabinen gibt, wäre schon, also scheitert das immer an diesen Kabinentüren. Mhm. Also die scheinen ja genormt zu sein, ich weiß nicht, 65 oder so.
Ja.
Und also ich weiß von vielen Toiletten, also jetzt gerade in Restaurants oder auch im Theater, wo dann mehrere Kabinen halt sind. Mhm. Durch die erste Tür ist gar kein Problem.
Mhm.
Und dann sind da in so einen riesigen Raum diese winzigen Abteile da eingebaut.
Ja.
Und da wäre ja schon mal viel getan, wenn es dann auch einen Standard gibt, dass man dann eine Kabine größer macht.
Ne? Ja, die Berechnungsregeln sind fragwürdig, sagen wir es mal so. Also das ich finde, weiß ich nicht, die sind ja immer auf die Sitzplätze genormt und klar muss man eine bestimmte Anzahl nachweisen, ist ja auch richtig so. Interessant ist aber natürlich auch oft, dass das Männer-Frauen-Verhältnis unausgeglichen ist, dass natürlich eigentlich im Verhältnis mehr Frauen-WCs da sein müssten als Männer. Und also was das halt natürlich an Platz bedarf und so weiter. Es geht am Ende läuft es immer auf den Platz hinaus und wie wertvoll und wie wirtschaftlich ist die Fläche des Gastronomen. Wie viele Plätze kann er unterbringen, wie viele Menschen können am Ende dort drin sein.
Mm.
So. Aber ich habe da noch nicht so richtig so eine schlaue Lösung gesehen, ehrlich gesagt. Und dann sieht man halt dann das sehr große eine Behinderten-WC, anstatt irgendwie die anderen noch ein bisschen besser, also das so ein bisschen besser aufzuteilen, dass es einfacher gelingt irgendwie.
Ja.
So, also nicht jeder hat ja das gleiche, das gleiche Handicap. Es sind ja total verschiedene, ne? Also du kannst ja schon mit sehr kleinen Problemen schon mit so einem Standard-WC irgendwie Hudeleien haben.
Mhm.
So,
ja, aber wir haben das auch bis heute nicht richtig durchschaut, wie das mit der Hamburger Bauordnung und Arztpraxen ist. Also
ja, das ist wirklich interessant. Das habe ich noch nie hinterfragt oder mal gehört, dass das da keine Vorgaben gibt. Also insbesondere in der Arztpraxis nicht, wo es doch irgendwie bestimmt
also bei, zig Vorgaben gibt. Bei Neuzulassungen wird da dann nachgefragt. Also da ist das dann ein Kriterium von 13. Barrierefreiheit.
Mhm.
Und wenn man das erfüllt, dann, wenn es mehrere Bewerber gibt auf einen Praxissitz und man ist bereit, das umzubauen oder das besser zu erfüllen als andere, dann wird das mit einbezogen in die Bewertung. Aber nach unserer Auffassung müsste das so sein, dass jedenfalls bei Neuzulassungen dürfte es überhaupt keine mehr geben, die nicht barrierefrei sind. Weil sonst wird sich ja an diesem Verhältnis nie was verändern. Ne?
Ja.
Weil Bestandsschutz haben Praxen natürlich auch. Und wenn die in einem Altbau sind und das war eine ehemalige Wohnung, dann werden die das nicht hinkriegen, da ein größeres WC einzubauen. Aber es gibt eben auch viele kleine Maßnahmen, die auch schon helfen. Weiß ich nicht, dann wenigstens einen Stützgriff zu machen oder die Garderobe tiefer zu hängen oder so einen Hörverstärker zu haben für Menschen, die nicht gut hören können, dass man da nicht dann halbe Krankengeschichte über den Tresen brüllt. Und oder auch die Praxen ausstatten, die Tresen sind auch dann immer so hoch.
Mhm.
Das ist so eine Art Barriere für die da hinter mit ihrem Computer arbeiten. Sitzen.
Ja.
Und vielleicht auch wegen Zugluft und keine Ahnung, aber
kommunikativ ist es nicht.
Nee, genau, also ich sehe dann immer nur den Haarschopf gerade noch. Ne?
Ja.
Und da frage ich mich auch, warum können nicht diese Praxisausstatter das regelhaft so machen, dass ein Teil von diesem Tresen abgesenkt ist. Also in manchen Praxen sieht man das, aber das ist dann auch eigentlich immer der Bereich, wo niemand sitzt.
Wo es eine Ablage ist.
Auch. Genau, der Drucker steht da. Dann.
Ja, genau.
Aber man muss das von so vielen verschiedenen Seiten eigentlich mitdenken und gibt eben viele, die das nicht mitdenken und nachträglich ist auch dann immer teurer. Ne?
Absolut, also das merken ja die Verkehrsbetriebe ja auch, wo sie jetzt überall langsam mal gefälligst ein paar anständige Fahrstühle und so weiter einbauen. Der Aufwand ist ja enorm, aber es ist eigentlich noch viel zu wenig sichtbar.
Ja. Also, naja, und damit sind eben auch die Menschen nicht sichtbar.
Ja, absolut, ne? Genau. Das ist den Leuten gar nicht klar, was es für ein Aufwand ist, wenn man es nicht permanent sieht.
Mm.
dass einem das auch mal passieren kann. Da denken ja die wenigsten drüber nach. Aber ja, sobald das einem passiert ist, ist man ja auch raus aus der, ja, aus der Gruppe.
Ja, genau. Ja, ja, an dem Brett bohren wir, und für das Brett gibt es jetzt gerade noch ein bisschen Geld, und darum läuft das andere eher so mit, weil das sind unsere Wurzeln. Ne? Also ja, als Selbsthilfegruppe sind wir aus der Ecke gekommen mit den Behandlungsfehlern.
Okay, und Sie sind aber, also Sie werden gefördert davon, also so finanziert sich das Prinzip, das, oder?
Also für die Patientenberatung gar nicht, aber jetzt für dieses Projekt Barrierefreiheit, also wir haben eine Web-App entwickeln oder programmieren lassen. Also andersrum. Wir haben alle Kriterien zur Barrierefreiheit gesammelt, also die DIN-Normen und alles, was uns einfiel. Also auch leichte Sprache und für die Gehörlosen und Blinden, führende Leitsysteme für Blinde. Also alle Facetten, die es gibt. Jetzt nicht nur Rollstuhl, das ist ja immer ja so das Eingängigste, aber es gibt ja noch viele andere Bedürfnisse. Und aus diesen ganzen Kriterien haben wir dann so eine Checkliste entwickelt mit Ja-Nein-Fragen und Maßen, konkreten Maßen. Ja. Weil das ist nämlich auch so ärgerlich, die Ärztekammern, die kassenärztlichen Vereinigungen erfassen jetzt Daten auch zur Barrierefreiheit, aber die orientieren sich an den DIN-Normen. Und dann gibt es zum Beispiel für so ein WC mit der Bewegungsfläche und so weiter dann ja auch Maße für die Tür. Und wenn dann nur eins davon nicht zutrifft, weil die Tür ist vielleicht nur 85 und nicht 90, dann muss man Nein ankreuzen. Man hat kein barrierefreies Klo. Ja. Aber vielleicht ist ganz viel Platz dort.
Ja, genau das meine ich auch, dass da irgendwie zu wenig Toleranz ist gegenüber so baulichen Unterschieden. Also dass es ja trotzdem nicht unfunktional ist,
genau,
nur weil es jetzt vielleicht auch nur von einer Seite bedienbar ist beispielsweise. Deswegen kann man es ja trotzdem anbieten. Also es wäre schön, wenn man zumindest so weit denkt, ey, den halben Meter habe ich jetzt noch, dann mache ich doch wenigstens ein WC draus, wo das möglich ist. Und mache nicht einen Putzraum hin oder so. Ja. Den man auch braucht. Aber zumindest, dass dieses dass das Bewusstsein mal da ist, sich um solche Dinge mal zu kümmern und das anzubieten und da so eine so eine Sensibilität dafür zu haben.
Genau.
Wäre angebracht, langsam.
Ja. Ja. Naja, und darum messen wir. Also wir schreiben dann genau die Türbreite hin und sagen, links vom Klo sind leider nur 20 Zentimeter, aber dafür ist rechts vom Klo 90, dass man mit dem Rollstuhl da anfangen kann.
Ja.
Es hat Stützgriffe oder nicht, man kann in den Spiegel gucken, es gibt einen Notruf. Also all diese Details erheben wir dann.
Und das bewerten Sie dann, das kann man irgendwo einsehen?
Nee, also bewerten irgendwie eben nicht einfach nur die neutrale Bestandsaufnahme. Das ist da, das ist nicht da.
Okay.
Und das ist in dieser App.
Ah, interessant. Ja.
Die, ich habe jetzt leider keinerlei Propagandamaterial dabei.
Wie heißt die denn Plan B?
Ja, aber es ist eine Web-App, also über einen Browser läuft das. Man muss jetzt nicht ins Store gehen, sondern wenn man Plan B.Hamburg, dann kommt das. Und da sind dann die ganzen Kriterien zu sehen. Also da kann man dann suchen nach Gynäkologin mit rollstuhlgerechten WC im Stadtteil sowieso.
Interessant. Schön.
Ja, das war auch ein ganzes Stück Arbeit. Und das hat uns auch die AOK finanziert.
Ja.
Und das Kulturprojekt, also was wir jetzt machen, wo es auch um die Barrierefreiheit geht, das zahlt Aktion Mensch.
Prima.
Mal gucken. Viele Zuschauer sind hier. Gestern war es irgendwie, glaube ich, ein bisschen voller.
Ja. Ich glaube, da war auch der Promi-Faktor.
Aber der Promi-Faktor war ja nur in Form eines Apple-Books hier.
Also,
der war gar nicht da. sah irgendwie lustig aus. Also der hatte auch, der Computer hatte einen Gesprächspartner, aber man sah Herrn Drosten nur in Berlin sitzen oder wo auch immer er saß.
Interessant.
Und es gab gestern ja so eine Gegendemo hier.
Davon habe ich gehört. Waren Sie hier? Hatten Sie gestern auch Gespräche?
Ja. Und als wir kamen, waren jede Menge Polizei hier vor der Tür und ganz, ganz wenige Querdenker.
Okay, das war nicht.
Querdenken ist eigentlich so ein gutes Wort, ne? Es ist jetzt so besetzt leider.
Ja.
Nicht-Denker.
Ja, eher.
Herr Drosten, der Pfosten. war das transparent, was da draußen stand.
Das ist wirklich, mir ist es so unerklärlich.
Ja. Und das wird so mehr, ne? Also die Zahlen steigen und diese Bewegung wird irgendwie stärker. Das ist schon besorgt, also macht mir auch
Bin da
Angst.
Immer nicht so ganz sicher, was das heißt, ne? Wenn da so eine große Aufmerksamkeit in der Presse gemacht wird, wie diese Nummer da in Berlin.
Ja.
Da gibt man eine Plattform für was im Grunde gar nicht so riesig ist, wie sie sich selber halten. Und ich glaube, dass man da, weiß ich nicht, es kann es ja irgendwie geben, aber es gibt halt so bestimmte Grenzen. Und ich finde, so sich eine KZ-Uniform anzuziehen, finde ich, ist eine Grenze, die von Geschmacklosigkeit schon nicht mehr zu übertreffen ist.
Ja. Naja, und jeder, der da mitläuft, sollte das eben auch wissen, ne?
Ja.
Mit wem man da zusammen demonstriert.
Ja, also man kann ja irgendwie besorgt sein und man kann gerade jetzt wirklich, ist ja jeder irgendwie mit was komplett Neuen konfrontiert, aber so diese Ignoranz und dieses
Narzisstische dabei. Genau. Also das finde ich das Schlimmste, so nur an sich denken und keinen Blick mehr für
diese Solidarität. Dass das so überhaupt nicht mehr gedacht wird.
Ja.
Ja,
vielen Dank.
Gute fürs nächste Gespräch, war sehr interessant.
Ja, ich bin jetzt fertig.
Ach super, Feierabend.
Ja. Ja, gut. Moment, jetzt. Tschüss.
Wo bleibt der Lüsch?
Ja. So, vielen Dank.
Desinfiziert müsste auch schon sein.
Bitte?
Desinfiziert müsste auch schon sein. Ich bin aber gerade unsicher, ob Sie sonst kurz hier erst rumkommen. Ich hole sonst mal eben. Dankeschön. So, vielen Dank und viel Spaß.
Dankeschön.